Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Chef der Eurogruppe Juncker hat vor dem Zerfall der Währungsunion gewarnt. Um den Euro zu retten, dürfe keine Zeit verloren werden, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Bundeskanzlerin Merkel bemühte sich aus dem Urlaub erneut um ein beruhigendes Signal. Nach Angaben eines Regierungssprechers bekräftigten Merkel und Italiens Regierungschef Monti in einem Telefonat, alles zum Erhalt der Eurozone tun zu wollen. CSU-Chef Seehofer unterstützte Merkel in dieser Frage. Den Kauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank lehnte er aber ab.
CSU-Chef Horst Seehofer lässt den Rest der Welt gerne wissen, wo es seiner Meinung nach lang geht. Wenn die Europäische Zentralbank jetzt massiv Staatsanleihen von Krisenstaaten kaufen will, sei das der falsche Weg.
Es kann jetzt nicht so sein, dass die Europäische Zentralbank Rettungsaktionen in ganz Europa veranstaltet, gegenüber Spanien beispielsweise, und der Deutsche Bundestag spielt keine Rolle mehr.
So sieht das auch Seehofers Koalitionspartner FDP-Chef Rösler. In einem Zeitungsinterview macht er deutlich, die EZB muss unabhängig bleiben. Die Wahrung der Geldwertstabilität muss die zentrale Aufgabe der EZB sein, nicht die Finanzierung von Staatsschulden. Beides Reaktionen auf die Äußerung des EZB-Chefs Mario Draghi. Dieser kündigt am Donnerstag in London an, alles zu tun, um den Euro zu retten. Die Märkte werten das als Startsignal für EZB-Ankäufe von Staatsanleihen der Euro-Krisenstaaten Spanien und Italien. Die Kurse steigen. Einen Tag später versichern Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande schriftlich, alles zu tun, um den Euro zu schützen. Die Interpretation der Märkte, auch die beiden Regierungschefs halten den Staatsanleihenkauf für richtig, erneuter Kursanstieg. Die Grünen sehen die EZB-Ankäufe als Folge einer schlechten Krisenpolitik der Bundesregierung.
Das Problem ist, dass Koalitionspolitiker wie Rösler und Seehofer jetzt die EZB kritisieren für den angekündigten Aufkauf von Staatsanleihen, aber ja selber alternative Maßnahmen auch ablehnen. Irgendwas muss man aber tun, wenn die Krise sich weiter zuspitzt, und darauf gibt die Koalition leider keine Antwort.
Wenn die EZB Staatsanleihen von Krisenstaaten kauft, weckt das bei vielen Experten die Angst vor der Inflation. Doch offenbar bleibt im Moment nur der Notanker EZB. Denn das eigentliche Hilfsinstrument, der dauerhafte Euro-Rettungsschirm ESM, wird derzeit vom Bundesverfassungsgericht geprüft. Ein Dilemma für die Bundesregierung.
Griechenland reagiert offenbar auf den wachsenden Druck der internationalen Geldgeber. So soll sich die Regierungskoalition weitgehend auf ein neues Sparpaket geeinigt haben. Verhandlungskreisen zufolge umfasst es Einsparungen in Höhe von 11,5 Milliarden Euro. Einige Details müssten aber noch geklärt werden. Streitpunkt sind demnach vor allem geplante Kürzungen bei niedrigen Renten. In Rumänien haben heute die Bürger das Wort im politischen Machtkampf. Sie sollen in einer Volksabstimmung über die Absetzung von Staatspräsident Băsescu entscheiden. Die Wahllokale schließen in knapp 2 Stunden. Die Regierung unter Premierminister Ponta wirft Băsescu Machtmissbrauch vor. Sie setzte im Parlament seine Amtsenthebung durch. Băsescu-Anhänger sprechen von einem Staatsstreich Pontas, der das Verfassungsgericht in dem Verfahren ausgeschaltet hatte.
Wählen in Badehose und Bikini in Constanza am Schwarzen Meer. Eine Hitzewelle mit bis zu 38 Grad lähmt das Land. Viele Rumänen verbrachten den Tag lieber im Schatten, als in eines der gut 18.000 Wahllokale zu gehen. Das Wetter ist auf Seiten von Präsident Băsescu, freuten sich dessen Anhänger in Bukarest. Nur wenn mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben, ist das Referendum zur Absetzung des konservativen Băsescu gültig. Ich habe mit Nein gestimmt. Die Regierung Ponta hat alles in kürzester Zeit zerstört. Der Wechselkurs unserer Währung sinkt. Das Referendum kostet nur unnötiges Geld. Beide Lager liefern sich seit Monaten einen erbitterten Machtkampf. Präsident Băsescu steht für harte Sparmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren vor allem die Ärmsten trafen. Dem Sozialisten Ponta dagegen werden Seilschaften aus der kommunistischen Ceausescu-Ära nachgesagt. Rumänien ist ein demokratisches Land, in dem die Menschen das Recht haben zu wählen und ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Um möglichst viele an die Wahlurnen zu holen, griff Ponta heute in die politische Trickkiste, verlegte Wahllokale in Feriengebiete und verlängerte die Öffnungszeiten bis tief in die Nacht. Die EU kritisierte in den vergangenen Wochen immer wieder die Politik Pontas, wirft ihm vor, im Kampf gegen seinen politischen Rivalen rechtsstaatliche Grundprinzipien zu missachten. Erste Hochrechnungen werden am späten Abend erwartet.
In Syrien kämpfen Regierungstruppen und Regimegegner weiter um die Kontrolle der Wirtschaftsmetropole Aleppo. Die Armee hatte ihre Offensive gestern Morgen begonnen. Mit Hubschraubern und Panzern griff sie auch heute Viertel an, in denen sich Aufständische verschanzt haben sollen. Die Lage bleibt unübersichtlich. Die Rebellen konnten die Angriffe nach eigenen Angaben zunächst abwehren. In der Hauptstadt Damaskus reklamiert die Regierung den Sieg für sich.
Spuren der heftigen Kämpfe in Damaskus vor einer Woche. Granaten haben riesige Löcher in Häuser gerissen. Dieser Angriff galt vermutlich dieser Polizeistation in einem der Außenbezirke von Damaskus. Die Einfallstraßen in die Hauptstadt sind immer noch streng bewacht. Straßen sperren, jedes Auto wird durchsucht. Die Polizei auf der Suche nach Terroristen, wie sie die Aufständischen nennt. Wir sind froh, dass die Polizei da ist, jetzt fühlen wir uns sicher. Panzer sind fast völlig aus dem Stadtbild von Damaskus verschwunden. Einige wenige stehen gut getarnt in der Nähe von Regierungsgebäuden, die meisten aber sind wohl verlegt nach Aleppo. Dort wurde heute wieder erbittert gekämpft, am zweiten Tag, nachdem gestern die Regierungstruppen die Offensive eröffnet hatten. Ihr Ziel, die Aufständischen aus den besetzten Stadtvierteln zu vertreiben. Bislang sind die Assad-Truppen nicht vorangekommen, trotz Angriffen mit Kampfhubschraubern und schweren Waffen wie Artillerie und Panzern. Die Aufständischen wehren sich verbissen mit ihren leichten Waffen. Inzwischen sollen ganze Straßenzüge zerstört sein. Immer wieder gibt es auch unter den Bewohnern Opfer. Wann diese Videos aufgenommen worden sind, ob gestern oder heute, lässt sich nur schwer feststellen. Nicht nur in Aleppo wurde heute gekämpft, auch hier in Damaskus waren heute mehrere laute Explosionen zu hören. Deutlich mehr als in den vergangenen Tagen. Möglicherweise wollen die Aufständischen mehrere Fronten eröffnen, um so die Assad-Truppen zu schwächen.
Wenige Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt ist in Jordanien das erste große Flüchtlingslager eröffnet worden. Bislang haben mehr als 140.000 Syrer Zuflucht im Nachbarland gesucht, sagte der jordanische Außenminister Judy. Täglich kämen bis zu 2.000 Menschen hinzu. Deshalb hat Jordanien mit Unterstützung der Vereinten Nationen die Zeltstadt aufgebaut, die weit mehr als 100.000 Flüchtlinge aufnehmen kann.
Die Regierung des Emirats Katar hat offenbar Interesse an deutschen Leopard 2-Panzern. Das Scheichtum wolle bis zu 200 der Kampffahrzeuge kaufen. Das Geschäftsvolumen könne annähernd 2 Milliarden Euro betragen, berichtet der Spiegel. Eine Delegation der Rüstungsfirma Krauss-Maffei-Wegmann habe vor einigen Wochen in Katar über das Vorhaben beraten. Im zuständigen Bundessicherheitsrat sei über das Thema noch nicht diskutiert worden.
Der republikanische Bewerber um das US-Präsidentenamt Romney hat im Rahmen seiner Nahostreise Gespräche mit dem israelischen Präsidenten Peres und Premierminister Netanyahu geführt. Im Mittelpunkt stand das iranische Atomprogramm, durch das sich Israel bedroht fühlt. Romney sagte, es sei nicht zu akzeptieren, dass der Iran eine Atommacht werde. Am Abend kam Romney auch mit dem palästinensischen Premierminister Fayyad zusammen.
Mit Kritik haben Opposition und beide Polizeigewerkschaften auf Berichte über einen Austausch an der Spitze der Bundespolizei reagiert. SPD und Grüne werfen Innenminister Friedrich Hilflosigkeit vor. Der CSU-Politiker habe seine Behörden nicht im Griff, sagte Grünen-Chefin Roth dem Berliner Tagesspiegel. Die deutsche Polizeigewerkschaft nennt den Vorgang so wörtlich menschlich unanständig. Der Chef der Bundespolizei, Seeger, und seine Stellvertreter sollen nach Angaben aus Koalitionskreisen zum 1. August gehen. In Japan haben Umweltaktivisten und Atomkraftgegner eine grüne Partei gegründet. Sie geht aus der Protestbewegung hervor, die sich nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima gebildet hatte. In der Hauptstadt Tokio demonstrierten heute erneut tausende Menschen gegen die Atompolitik der Regierung. Sie hatte nach der Abschaltung aller 50 Atomkraftwerke im Land vor kurzem 2 Reaktoren wieder anlaufen lassen.
Countdown zum Start einer neuen politischen Kraft. Das wollen die japanischen Grünen bald werden. Mit dem Schwung der Anti-Atomkraft-Bewegung und der Hilfe vor allem deutscher Parteifreunde. Die grüne Bundestagsabgeordnete Bärbel Höhn ist nicht zum ersten Mal zu Besuch. Wie sie fordern die japanischen Grünen den sofortigen Atomausstieg. Es ist Zeit für die grüne Partei. Jetzt, wo der Widerstand gegen Atomkraft so stark geworden ist und tausende Demonstranten versammeln kann. Also wann, wenn nicht jetzt? Hier sieht die neu gegründete grüne Partei ihre Chance auf der Straße. Vor dem Parlament in Tokio protestierten heute 15.000 Menschen gegen das Wiederanfahren von Atomkraftwerken. Die Katastrophe von Fukushima hat eine Bürgerbewegung ausgelöst, wie sie früher nicht denkbar gewesen wäre.
Deshalb ist es schon eine Chance für eine neue Partei, eine Alternative zu bilden und damit eben deutlich zu machen, wir wollen eine andere Politik und den Menschen, die das auch wollen, eine Stimme zu geben und ja, wirklich den Weg für erneuerbare Energien in Japan freizumachen.
Ein Ziel, das in Japan inzwischen zwar viele teilen. Von der grünen Parteigründung haben allerdings bisher nur wenige Notiz genommen.
Der erste Praxistest für die junge grüne Partei steht möglicherweise schon bevor. Denn viele rechnen damit, dass die Regierungsmehrheit in Japan weiter bröckeln wird und es möglicherweise schon im Herbst vorgezogene Unterhauswahlen gibt. Dann bliebe der grünen Partei allerdings nur noch wenig Zeit, sich beim Wähler bekannt zu machen.
Nordkorea leidet seit 1,5 Wochen unter schweren Überschwemmungen. An diesem Wochenende hat das Staatsfernsehen die ersten Bilder gezeigt. Die Zahl der Opfer hat sich nach offiziellen Angaben in den vergangenen Tagen dramatisch erhöht. Mittlerweile sollen 88 Menschen ums Leben gekommen sein, mehr als 60.000 seien obdachlos. Ausgelöst wurden die Überflutungen durch einen Taifun und Starkregen.
Auch am zweiten Tag der Olympischen Sommerspiele in London hat es bisher noch keine Medaille für das deutsche Team gegeben. Vor allem bei den Entscheidungen im Radsport, Fechten und Schießen wurden die Hoffnungen enttäuscht. Besonders bitter war das Viertelfinale aus des als Goldfavorit gestarteten Säbelfechters Nicolas Limbach. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 30. Juli.
Das Tief bei Schottland sorgt einerseits dafür, dass kühlere Luft zu uns strömt, andererseits sorgt es morgen im Norden für einige Schauer und kurze Gewitter. In der Nacht klart es teilweise auf, die Schauer an der Oder ziehen ab, dann fallen an den Alpen noch welche und im Westen und Nordwesten kommen neue Schauer an. Am Tag teilweise längere freundliche Abschnitte, nur einzelne Schauer in der Mitte und im Süden, im Norden immer wieder Schauer und kurze Gewitter, an den Alpen ist es meist wolkig. Der Wind wird schwach bis mäßig, aus Südwest bis West. Im Norden ist er zum Teil frisch, mit stürmischen Böen bei Schauern. In der Nacht Werte zwischen 15 und 9 Grad, am Tag 17 Grad an der Nordsee und 24 Grad in der Lausitz. Am Dienstag ist es im Süden oft sonnig, sonst einige Wolken. Im Norden und Nordwesten regnet es hier und da. Am Mittwoch ist es meist sonnig, nur ganz vereinzelt dichtere Wolken bis 32 Grad. Am Donnerstag wieder mehr Wolken, aber auch noch Sonnenschein. Stellenweise muss mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden.
Um 23 Uhr begrüßt Sie Tom Buro zu den Tagesthemen. Wir zeigen Ihnen die erfüllten und enttäuschten Hoffnungen der deutschen Olympioniken und berichten, wie in Brasilien die Verbrechen der Militärdiktatur aufgearbeitet werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.